Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nein, ihr habt kein Problem mit euren Kopfhörern oder euren Speakern. Ich bin ein wenig erkältet und klinge heute, glaube ich, ein wenig anders als sonst. Silke und ich sind heute nicht alleine. Heute ist die liebe Petra bei uns. Petra ist Krankenschwester und wollte uns mal ein bisschen was aus ihrem Leben berichten. Es geht um Veränderungen, darum, wie man alles unter einen Hut kriegt, wie man damit umgeht, wenn sich Dinge dann doch verändern, wie Umgänge ausgesehen haben, dann vielleicht doch nicht mehr vorhanden sind. Also ich glaube, es wird eine rundum spannende Folge. Silke, den Erstkontakt hattet ihr, deswegen erst einmal auch hallo Silke.
Ja, hallo auch von mir und auch von mir ein herzliches Willkommen, liebe Petra, dass du da bist. Wir zwei kennen uns jetzt ja doch schon länger, auch über die sozialen Medien kennengelernt. Als ich damals anfing mit gut alleinerziehend, habe ich mich natürlich bei Instagram und Facebook immer schon ein bisschen umgeschaut. Und da ist mir die Petra schon aufgefallen. Und ich weiß sogar, dass du schon mal bei, ich glaube, es war ProSieben, oder? Oder war es Vox? Ich bin mir nicht mehr sicher. Kannst du ja gleich nochmal erzählen. Da bist du ja schon mal als Alleinerziehende im Fernsehen gewesen. Also wir haben heute hier einen sehr berühmten Gast, selbst auch Bloggerin mit dem Blog Rapido. Du schreibst wunderschöne Texte, du inspirierst viele, nimmst viele in deine Gefühlswelt mit. Und deswegen auch von mir ein herzliches Willkommen und stell dich doch einfach nochmal kurz selbst vor.
Hallo Silke, hallo Sina. Danke für die Chance, heute bei eurem Podcast dabei zu sein. Ich bin ein großer Fan im Übrigen und danke für die schöne Ankündigung. Ja, ich bin die Petra. Ich bin 41 Jahre alt. Ich bin getrennt, lebend seit 2016, geschieden seit 2017. Ich habe zwei Söhne, die waren bei der Trennung damals 5 Jahre alt und 10 Monate und inzwischen 12 und 8. Ja, ich bin Krankenschwester, gelernte Krankenschwester und muss sagen, nach der Trennung war das eigentlich so der größte Knackpunkt.
Das glaube ich, weil das ist ja was, was auch mit, sage ich mal, einem gewissen Reglement verbunden ist. Also ich, meine Schwester ist ja Hebamme und das ist ja auch ähnlich mit Wochenenden, Nachtdiensten. Ich weiß gar nicht, ob das bei dir dann auch ein Fall war und Schichtbetrieb generell. Allein schon, wenn ihr Mann damals wochenweise im Ausland beruflich war, hat sie da echt einen Balanceakt gehabt. Wie sah das denn bei dir aus? Hast du, also du hast gesagt, ihr habt euch getrennt. Was war der Grund der Trennung und ja, und wie ging es dann dir mit deinem Beruf in der Situation?
Also die direkte Trennung kam abrupt. Es bahnte sich zwar so langsam an, es gab schon Gespräche in die Richtung, wir wissen nicht, ob wir das packen. Kommunikation war ein großer Knackpunkt und dass wir eben wir konnten nicht gut streiten, wir konnten nicht gut reden und letztendlich ist das die Basis einer guten Beziehung, denke ich im Nachhinein. Und obwohl wir uns so lange gekannt haben, seit der 5. Klasse, und lief es völlig in verschiedene Richtungen. Wir haben uns komplett entgegenentwickelt und die ganzen Werte waren verschieden. Und in einer Nacht- und Nebelaktion zeigte sich das dann sehr deutlich. Mhm. Und die Kinder und ich haben das Haus verlassen.
Oh, das um 3. Ging aber zügig.
Genau, und es gab kein Zurück, zu keinem Zeitpunkt gab es ein Zurück. Dann war halt ein ewiges Hin und Her, wer im Haus bleibt. Wir sind dann letztendlich ausgezogen, nachdem er gesagt hat, also ich kann mir das Haus leisten, du kannst dir's nicht leisten. Du bist hier eh nur geduldet, weil ich möchte, dass die Kinder hier drin leben. Aber wenn das jetzt so ist und du so bist, dann musst du gehen. Und dementsprechend natürlich
auch mit Kindern. Das sind harte Worte. Ja. Ja, vor allem, weil du sagst, weil dein Sohn ja da erst 10 Monate alt war.
Ganz genau. Ich war in Elternzeit zu dem Zeitpunkt. Geplant war 1 Jahr lang. Und dann wollte ich wieder starten. Wir hatten gerade das Haus neu gebaut. Es war keine 2 Jahre alt. Dementsprechend war eine längere Elternzeit gar nicht möglich finanziell. Wir waren hoch verschuldet. Und
aber du warst nur geduldet.
Genau.
Das ist schon. Aber er du stehst mit dem Grundbuch?
Ja, wir haben beide die Hälfte besessen sozusagen. Mhm. Und er war aber der Meinung, er hat mehr Recht am Haus, weil schließlich geht die Rate vom Haus ja von seinem Konto ab.
Klar. Und also ist klar, ist ja nix, ne?
Genau. Ja. Dass er das nur zahlen kann.
Und Ausgleich an dich zahlen war ja wahrscheinlich auch nie irgendwie Teil des Horizonts, ne?
Ja, ich habe dann auch mal gefragt, wenn ich die Kita zahle für den Kleinen, ob die Kita dann auch mir gehört, dass das ja so nicht berechnet werden kann.
Ein schöner Vergleich.
Ja, total absurd. Es war dann viel ich und meins. Mhm. Ja. Und ich habe damals unser Blättle aufgeschlagen, in dem unter anderem Wohnungen sind, habe mir die erste rausgesucht, habe einen Termin ausgemacht und in dieser Wohnung sind wir bis heute.
Ein Glück. Aber jetzt erzähl doch nochmal ganz kurz, das ist doch ein Riesenschock. Wo bist du denn hin mit einem 10 Monate alten Kind und einem älteren Sohn? Also hast du das schon gespürt und gerochen und dir einen Plan B, einen Notfallplan irgendwie ausgeheckt, oder hast du wirklich so ad hoc vorm Nichts gestanden und musstest ganz schnell agieren?
Tatsächlich war dieser Zeitpunkt nicht vorauszusehen. Mhm. Es war eine Nacht, in der er, ich sag's mal so, komplett durchgedreht ist. Mhm. Und es gab eine bekannte Verwandte, der ich kurz davor erzählt hatte, dass es bei uns nicht gut aussieht. Und die war die Einzige, die davon wusste. Ich habe das alles mit mir selber ausgemacht, weil ich saß einfach, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe mir mein eigenes Gefängnis gegraben.
Ja, auch noch dir selbst die Schuld gegeben.
Jetzt sitze ich hier mit so einem Berg voll Schulden, mit zwei Kindern. Wir wohnen hier. Wie komme ich aus dieser Sache wieder raus? Es war über mir fiel alles zusammen. Also mit diesem Hausbau schon habe ich gemerkt, das läuft in keine gute Richtung. Dass mir das alles überhaupt nicht wichtig ist, sondern mehr Familie. Und habe dann immer die Spaziergänger draußen gesehen und war neidisch. Da habe ich schon gemerkt, oh, das läuft hier ganz, ganz schief. Und da haben wir uns sehr auseinander gelebt. Er Baustelle, ich Kinder und den Rest kompensiert.
Ja, also einfach nur funktioniert, dass genau. Das alles weiterläuft, ja.
Und in dieser besagten Nacht sind wir mit Polizeieinsatz eben zu dieser Bekannten eine Stunde weit entfernt gefahren mit dem Auto. Die hat uns aufgenommen. Wir waren dann eine Woche, haben wir das mit Familie kompensiert. Und dann habe ich zu ihm gesagt, er soll bitte, bitte, bitte das Haus verlassen, damit ich mit den Kindern zurück kann. Wir leben im Wohnzimmer meiner Mutter, die selber nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung hat. Ach Gott. Die Kinder brauchen ihre Spielsachen, die brauchen ihren Kindergarten. Er soll bitte, bitte uns ins Haus lassen. Und das hat er dann tatsächlich getan. Mhm. Und hat uns dann quasi im Haus besucht.
Ja, das hätte er ja aber auch, also es wäre ja auch wahrscheinlich so umgesetzt worden, wenn das jetzt weitergegangen wäre und er sich versucht hätte zu wehren, ne? Wäre das wahrscheinlich dir dann erstmal zugesprochen worden?
Ja, wobei das so ein Berg war, ich wusste überhaupt nicht, wo fängt man an.
Ja.
Über mir ist alles zusammengebrochen. Ich wusste nur, okay, ich bin nicht zu Hause, ich habe gerade kein Haus mehr, keine Unterlagen.
alles Ehe gewohnt.
Ist ein Scherbenhaufen.
Ja, vor allen Dingen aber auch mit Polizeieinsatz. Das ist ja schon, meine Schwester ist Polizistin, also das ist dann ja schon eine etwas heftigere Nummer, ne? Die taucht ja auch bei sowas nicht einfach so auf, sondern da ist dann ja mehr als nur lautes Gebrüll.
Ja.
Hattest du die denn selber gerufen oder tauchte
genau,
die Polizei
da? Genau, also es gab vorausgesetzt ging ein riesengroßer Streit und ich habe ihn so, wie ich ihn in dieser Nacht erlebt habe, niemals vorher erlebt und hatte tatsächlich Angst um mein Leben. Das war so eine Situation, dass ich dachte, okay, heute Nacht bist du fällig. Im besten Fall nur ich, im schlimmsten Fall wir alle drei.
Oh Gott, wie furchtbar.
So eine Nacht. Ich habe mich im Schlafzimmer verschanzt, habe versucht, mich ganz ruhig zu verhalten. Er kam dann immer wieder hoch und hat durch die Zähne geredet und gesagt, ich kann den Kleinen mitnehmen, der Große bleibt bei ihm. Und ob ich einen neuen hätte. Und also das ging dann sehr konfus zur Sache. Und dann hat die Polizei angerufen. Und die kamen erstmal nicht. Und 20 Minuten später, habe mich dann runtergeschlichen, als ich gehört habe, er geht auf die Terrasse rauchen, habe ich mich runtergeschlichen und habe den Schnapper an der Tür unten angemacht, weil ich dachte, vielleicht schaffe ich es nicht, die Tür zu öffnen. Vielleicht bin ich dann schon tot. Das war wirklich dieser Gedanke, dass sie dann wenigstens reinkommen können, ohne dass er ihnen öffnet und die Kinder vielleicht glimpflich davonkommen. Die haben natürlich geschlafen. Und 20 Minuten später kam ein Rückruf, genau in dem Moment, als ich ihm über den Weg lief, nachdem ich den Schnapper reingemacht hatte an der Tür, kam die Rückmeldung der Polizei, ob es denn noch nötig wäre, dass sie kommen. In dem Moment hat er mir das Handy aus der Hand gerissen und hat gesagt, ja, hier ist alles in Ordnung, wir haben nur eine kleine Diskussion gehabt.
Hat er das ruhig sagen können?
Er war sowas von ruhig.
Ah, das ist ja krass.
Und ich habe ihm dann das Handy aus der Hand gerissen, war natürlich komplett hysterisch. Ich dachte, hier geht's um Leben und Tod und habe gesagt, natürlich ist es noch wichtig, ich habe sie doch nicht umsonst angerufen. Ich möchte auf jeden Fall, dass sie vorbeikommen. Ich habe so Angst. Und er war damit beschäftigt, in der Zeit irgendwas zu verstecken, was er wahrscheinlich nicht wollte, dass die Polizei das findet.
Okay, keine weiteren Fragen.
Hatte ich dann zumindest für die paar Minuten Ruhe. Die Polizei kam und es lief dann auch, also dieser Polizeieinsatz war auch unvergesslich, weil es ging dann natürlich drum, ja, okay, er war total ruhig, er war total besonnen, er konnte so.
Es ist erschreckend, oder?
Ja.
Das ist unglaublich.
Ja. Und ich war die Hysterische, also von mir ist alles abgefallen, als ich die gesehen habe, wie ein Ertrinkender, zu dem jemand dann schwimmt, der sich dann an dem festklammert. Ich war komplett hysterisch, ich war aufgedreht, ich habe die ganze Zeit geredet und erzählt und dementsprechend kam ich den Polizisten vielleicht auch ein bisschen komisch vor. Es waren zwei Männer. Und dann ging es darum, wer verlässt das Haus, wer kümmert sich denn sonst um die Kinder? Ja, wir beide sind zu Hause, er kann sich genauso kümmern. Ja, ob ich jemanden hätte, ob er jemanden hätte, zu denen er könnte. Und er sagte, nein, seine Familie ist weit weg. Ich sagte auch, meine Familie ist weit weg. Die Kinder schlafen, ohne die Kinder gehe ich definitiv nicht. Und dann sagte der eine Polizist, also was ich mir einbilden würde, nur weil ich die Mutter bin, und die Kinder in meinem Bauch waren, heißt es doch nicht, dass ich mehr Anrecht hatte an den Kindern als er. Also wir hätten uns doch gerade darauf geeinigt, dass die Kinder schlafen gelassen werden, dass das Beste für die Kinder wäre, nicht sie nicht zu wecken. Also wäre es klar, dass ich ohne Kinder zu gehen hätte.
Nein, und, bei einem 10 Monate alten sowieso schon mal nicht.
Genau, also nach langem Hin und Her hat er sich dann entschlossen, er geht, er hat das Haus verlassen und meine Verwandte, mit der ich dann geredet hatte die Wochen davor und ihr gesagt habe, dass es bei uns nicht gut läuft, die hat gesagt, Petra, ihr müsst das Haus verlassen, der ist zwar jetzt weg, aber der kann jederzeit wiederkommen, du bist dort nicht sicher, pack deine Kinder und komm zu uns. Und sobald sie das gesagt hat, habe ich angefangen, nachts einen Koffer zu packen. Der Kleine wurde dann zwischendurch weg. Den habe ich ins Tragetuch gepackt vor mich und habe weitergepackt, habe alles ins Auto gebracht nachts um 3 und habe dann den Großen geweckt, der 5 Jahre alt war. Und er hat sowas von funktioniert. Ich habe nur gesagt, Robin, Notfall, bitte wach auf und zieh dich an. Hier sind deine Kleider, wir müssen gehen. Und er hat so funktioniert. Er hat so funktioniert. Es war wirklich krass.
Ja, dann hat er aber vielleicht vorher auch schon eine Antenne dafür, dass da irgendwie demnächst mal Fluchtmodus ansteht.
Ja, dann waren wir eine Woche bei Verwandtschaft. In der Zeit hatte ich dann einen Anwaltstermin und aller möglichen Termine und bin dann an eine gute Polizistin geraten, die beim, wie nennt man das nochmal, beim
Weißer Ring?
Weißen Ring, genau. Ich habe die ganze Zeit an Rotkreuz gedacht, deshalb bin ich
andere Farbe.
Beim Weißen Ring und die hat mir genau prophezeit, was als nächstes passiert. Pass auf, jetzt wird er das und das tun und dann kommt das und das. Du brauchst davor keine Angst haben, das ist immer so. Und die hat mir so ein bisschen eine Struktur gegeben, weil ich hatte keine Ahnung, wo anfangen, wo enden, was kann ich tun.
Was waren das für Dinge? Also wenn wir jetzt hier Frauen haben, die das hören, die in einer ähnlichen Situation sind, was sind das so für Prophezeiungen gewesen?
Also die erste Prophezeiung, die tatsächlich eingetreten ist, dass er mich anzeigen wird wegen Kindesentführung, natürlich.
Oh, ja. Okay. Mhm.
Und es dauerte nicht lang. Ich glaube, am nächsten Tag rief die Kripo mich an und sagte, ihr Mann steht hier, sie hätten die Kinder
ohne, dass er dich vorher mal angerufen hat und gefragt hat, wo ihr seid?
Ja, wahrscheinlich wäre ich auch nicht dran gegangen.
Ja, gut, ist ja
Und
egal, weiß er ja nicht, aber das ist vor
ja,
Gericht ja dann auch im Notfall ziemlich witzig.
genau. Und ich hatte den Großen im Kindergarten abgemeldet. Von daher, die wussten Bescheid, um was es geht und wo wir sind. Und dementsprechend hatte die Erzieherin mich vorher angerufen, hat gesagt, pass auf, dein Mann hat angerufen, er weiß, dass dein Sohn nicht im Kindergarten ist, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Und dann rief eben die Kripo an und die Dame sagte dann, alles klar, dann weiß ich, um was es geht, das ist natürlich keine Kindesentführung und jetzt weiß ich, wie ich das mit ihm kommunizieren darf und danach habe ich auch nichts mehr gehört. Und ja, wir durften dann nach einer Woche wieder zurück ins Haus und es war großes Aufatmen. Dann hatte ich wenigstens meine Unterlagen, die Kinder ihre gewohnte Umgebung.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Und der Große konnte in den Kindergarten und es war.
Also, ihr seid da auch erstmal wieder geblieben.
Ja. Er kam dann am Wochenende zu den Umgängen zu uns ins Haus mit
Aber er hatte
Schlüssel.
noch einen Schlüssel, oder?
Ganz genau. Er
Also
kam
ist
als
es ja
Erster.
eigentlich nicht wirklich ein Aufatmen, weil das ist ja eigentlich genau die Situation, aus der du dann trotzdem zu der Freundin rausgegangen bist.
Ja,
Er ist zwar gerade nicht da, aber er könnte jederzeit rein.
ja, das hat die Nächte auch etwas schwierig
Auch nicht das
gemacht.
schönste Gefühl. Ja, ich
Ja.
wollte gerade sagen, kein gutes Gefühl, ne?
Überhaupt nicht. Und es war damals Halloween. Ich erinnere mich noch,
Oh, wow. Also, wir müssen gerade lachen, weil wenn wir die Aufnahme, als wir sie aufgenommen haben, ist gerade Halloween vorbei
Ja,
gewesen.
genau. 1.11. heute, genau.
Und ich bin eines Nachts aufgewacht und mein Handy hatte keinen Strom, der Akku war leer, es gab Stromausfall. Und ich dachte, ich hätte Geräusche im Haus gehört. Und ich hab mich so gefürchtet, ich war mir sicher, er ist jetzt hier drin und jetzt wird er mich umbringen.
Oh Gott. Also da hast du
Und
dir aber auch echt die Kante gegeben, oder?
ja, und ich bin dann.
Und konnte denn keine Freundin, konnte denn niemand einfach dann in der Zeit bei euch übernachten? Dass du da nicht so alleine bist mit den Kindern?
Nee, also ich habe mich tatsächlich sehr alleine gefühlt. Und
Ja.
es war mitten in der Woche, alles lief für alle anderen weiter, nur für mich halt anders.
Ja,
Ja,
ich kenne das
ja.
von damals.
Ja,
Ja,
gut, das ist halt
eben.
schade, ne? Weil ich meine auch, das ist immer so, ja, ist ja irgendwie unter der Woche, ganz ehrlich. Sowas geht auch unter der Woche. Also wir haben das auch schon gemacht, dass wenn hier meine befreundete, eine Freundin von mir auch mit zwei Kindern dann unter der Woche öfter alleine ist, ne, dass wir auch unter der Woche schon mal da übernachtet haben. Die Kinder schlafen sowieso zur selben Zeit. Ob jetzt in ihrem eigenen Bett oder im anderen, ist unseren Kindern Gott sei Dank egal. Und dann konnten wir abends wenigstens noch was schaffen. Also, oder auch so mit Kindergartenfreunden, weißt du, die müssen ja morgen, haben die ja den gleichen Weg. Also es ist
Ja, aber ich
ja.
kann das schon sehr gut nachvollziehen, weil ich weiß, wie damals ja diese Trennung bei mir auch so buff, so reingeplatzt ist aufs Übelste. Also jetzt nicht so krass wie bei Petra. Aber man will ja auch, also man ist ja auch so in seinen inneren Gedankengängen gefangen, dass man da erstmal ja überhaupt nicht erstens klar denken und zweitens sich da an Hilfe holen, ne, ist ja überhaupt nicht zu denken, oder? Da ist man ja erstmal so im
Ja, aber wenn
irgendwie
du das doch als, ja, aber
Überlebensmodus.
klar, du selber vielleicht, aber wenn du doch als Freundin das mitkriegst, du würdest deiner Freundin doch
Ja,
anbieten,
weiß
hey.
nicht, Petra, hat es eine Freundin mitgekriegt?
Ja, wobei meine Freundschaften weit verteilt sind in ganz Deutschland. Meine langjährigen Freundinnen, meine beste Freundin wohnt in Sachsen, die anderen, für die ging das Leben weiter. Die sind in ihren Ehen und glücklich und Da ist es schwer, auch nicht auf die Idee gekommen, Hilfe einzufordern. Und selbst jetzt 8 Jahre später würde ich auch ganz anders reagieren. Aber über mir ist alles zusammengebrochen. Das war auch so schambehaftet. Was ist mir hier passiert? Das Funktionieren mit den Kindern. Ich habe ein 10 Monate altes Kind gehabt. Ich musste spielen, ich musste singen, ich habe gelesen. Es lief alles weiter, auch mit Tränen in den Augen. Ja,
genau.
Und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, ihm die Schlüssel abzunehmen.
Ja, aber dann hast du dich hoffentlich dann da irgendwann aus diesem Haus verabschiedet.
Ja, wir sind dann recht schnell.
Das hört sich ja wirklich, also mir ist wirklich gerade das Herz in die Hose gerutscht, nachdem du das alles erzählt hast. Und was waren denn noch diese Tipps, das würde mich interessieren, von der Polizistin, was denn so, sie scheint ja da ein Muster bei dir oder bei deinem Ex erkannt zu haben, was hat sie dir denn sonst noch für Prophezeiungen gemacht?
Also das Ganze ist jetzt natürlich 8 Jahre her, 7 Jahre. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber sie war definitiv die Einzige, die mir so eine To-Do-Liste an die Hand gegeben hat, was da dabei war zwischen so wird er reagieren und dann sagst du das. Schau, dass du zurück ins Haus gehst, schau, dass du dir einen Anwalt nimmst, das wird gezahlt, da musst du das und das machen. Und geh zum Arzt, lass alles dokumentieren, zeig ihn an. Das waren so die Next Steps, an die ich mich noch erinnere. Es ging da nicht um Sorgerecht oder irgendwas.
Du sagtest uns ja schon, es hätte dann halt auch Kontakte gegeben. Also diese Umgänge haben stattgefunden. Er ist dann am Wochenende und so gekommen zu euch. Und wir wissen ja durchs Vorgespräch auch schon, dass es das dann aber irgendwann auch plötzlich nicht mehr gegeben hat. Vielleicht.
Genau, und dann sind wir recht schnell ausgezogen.
Ah ja, vielleicht da noch einmal zu, wie kam es dann dazu, dass dann auch das unterbunden wurde und wie ging es dann für euch weiter?
Also, wir sind ja dann recht schnell in unsere Wohnung gezogen, ein paar Monate später. Und dann gab es dieses neue Jobangebot nach der Elternzeit. Und ich habe ihn gefragt, ob das für ihn klar geht, weil das geht nur mit Wochenenddiensten alle 14 Tage geregelt, ob ich mich darauf verlassen kann, dass er die Kinder regelmäßig nimmt, damit ich dort diese Stelle antreten kann. Ja, kein Problem. Wir haben ja noch im selben Ort gewohnt. Ja, und dann hat er regelmäßig die Kinder abgeholt am Wochenende von Freitag bis Sonntag. Den Kleinen erstmal nur tagsüber. Der Große hat dann von Freitag bis Sonntag direkt übernachtet, bis der Kleine mit 2 darauf bestanden hat, auch mitzugehen über Nacht. Und war dann immer weinend an der Tür und hat gesagt, warum nur der Bruder und ich nicht, ich will auch zu Papa. Und dann habe ich ihn gehen lassen, auch über Nacht. Und das war dann recht eingespielt, es gab Höhen und Tiefen, es war nicht immer ganz regelmäßig. Wenn ich irgendwas kritisiert habe, was ihm nicht gefallen hat, dann kam auch mal 2 Tage vor meinem Wochenenddienst die Nachricht, bin am Wochenende übrigens nicht da. Und ich durfte mir dann überlegen, was ich mache. Meine Mutter ist ab und zu mal eingesprungen, ganz selten, oder ich habe mich krank gemeldet. Anderes blieb mir nicht übrig, ich konnte die Kinder in dem Alter ja nicht alleine lassen. Und so gab es Höhen und Tiefen. Er ist dann noch erstmal im Haus geblieben, da gingen dann Freundinnen ein und aus. Die Umgänge liefen mal gut, mal schlecht, aber doch recht regelmäßig. Bis wir das Haus verkauft haben. Er konnte die Rechnungen dann irgendwann nicht mehr zahlen und nach 2 Jahren, als er dann alleine drin gewohnt hat, wurde das Haus verkauft und er ist mit jeder Freundin immer ein bisschen weiter weggezogen von uns. Wir sind hier im Ort geblieben. Die Beständigkeit war mir sehr wichtig für die Kinder. Ihre Freunde und die Schule und der Kindergarten, das blieb alles normal. Ich habe gedacht, wenn sonst alles wegbricht, dann muss wenigstens das konstant bleiben. Es war keine Option, zu meiner Mutter zu ziehen, damit ich dort unterstützt werden kann. Das stand nie zur Debatte für mich. Da habe ich gleich gemerkt, es fühlt sich nicht gut an. Und wir haben einfach hier weitergemacht, wo wir uns auskennen. Ja, die Umgänge liefen die ganzen Jahre über, bis letztes Jahr zu den Pfingstferien. Da gab es einen großen, großen Umbruch. Und zwar hat er sich von der Freundin getrennt, mit der er die letzten Jahre davor zusammengelebt hat. Aus der Beziehung gab es auch noch einen Halbbruder für meine Kinder. Und es lief wirklich sehr harmonisch. Es war eine gute Zeit, gute Umgänge. Die Kinder kamen fröhlich nach Hause, haben gebastelt, waren an der frischen Luft. Es war so ein gutes Gefühl für mich, die Kinder in gute Hände zu schicken.
Und also in die Hände der Freundin.
Eigentlich ja. Ich dachte, es war nur unsere Beziehung, die so schief lief. Mit den beiden scheint's ja wirklich sehr gut zu klappen. Und er kam auch regelmäßig. Wir konnten auch eine Stunde zusammensitzen über den Legos. Er hat den kleinen Bruder mitgebracht und es war sehr, sehr harmonisch. Bis zu der Trennung. Da schrieb er mir dann kurz vor den Pfingstferien, in denen meine Kinder 2 Wochen zu ihm gehen sollten und der Freundin und sich eben auf den kleinen Bruder gefreut haben. Nicht nur ein Wochenende, sondern 2 Wochen. Geil. Und er schrieb mir, sie sind getrennt. Er möchte die Kinder trotzdem 2 Wochen zu sich nehmen, alles wie besprochen. Da das jetzt alles ganz frisch war, hat sich mein Bauchgefühl sehr schnell gemeldet und ich habe ihm eine ellenlange Sprachnachricht gemacht und ihm alles Mögliche angeboten, ob er denn überhaupt das jetzt schafft. 2 Wochen ist ganz schön lang und ob wir es nicht lieber stückeln sollen. Ich müsste zwar Pfingsten arbeiten, aber danach könnte ich die Kinder abholen. Der Kleine könnte in die Ferienbetreuung, ich könnte ihn anmelden, das wäre kein Problem. Und habe alle möglichen Varianten angeboten, um ihn ein bisschen zu entlasten, weil ich fand, das war einfach nicht passend. Die Kinder wollten aber, und ich habe gedacht, ich mache mich da jetzt nicht so wichtig. Ich kann ihnen die ganzen Fragen nicht beantworten, das müssen die miteinander durchmachen und habe es zugelassen. Umgang 2 Wochen, so wie die Kinder wollten, so wie er wollte, wie besprochen. In der gleichen Wohnung, nur ohne Freundin, ohne Halbbruder. Und ich dachte, mein Großer hat ja ein Handy. Ich habe ihm gesagt, du kannst mir jederzeit schreiben, wenn irgendwas komisch läuft oder Papa komisch ist. Ich hole euch jederzeit ab, kein Thema. Und wir hatten regelmäßig Kontakt. Und er schrieb, es sei alles in Ordnung. Ja, der Papa weint manchmal und ist sehr traurig, aber er denkt, sie tun ihm ganz gut. Und dementsprechend lief es erstmal. Mein Bauchgefühl wurde immer drängender und immer aufmüpfiger. Und ich habe dann zu meiner Freundin gesagt, ich hole die früher ab. Es geht gar nicht. Ich habe kein gutes Gefühl, ich hole die früher ab. Und meine Freundin, die gar nichts mit der Situation anfangen kann, weil sie selber in einer tollen Ehe lebt, hat gesagt, Petra, hör auf mit dem Quatsch. Jetzt lass sie doch, jetzt gönn ihnen das doch mal. Und du weißt doch, alles ist in Ordnung, er hat dir doch geschrieben, die haben eine gute Zeit, jetzt lass doch mal laufen. Dann habe ich es noch ein paar Tage ausgehalten und dann ging es nicht mehr. Ich habe in einer Nacht einen Bandscheibenvorfall gehabt, ich konnte mich von heute auf morgen nicht mehr rühren, obwohl ich noch nie Rückenprobleme hatte, vorher nicht und auch danach nie wieder, nur in dieser besagten Nacht. Und mein einziger und erster Gedanke war, ich muss meine Kinder holen. Ich will sofort meine Kinder wieder. Dieser Gedanke war so präsent. Und ich habe dann mich erstmal gepimpt mit Medikamenten, alles ärztlich abgeklärt. Und als ich mich dann wieder ein bisschen bewegen konnte, habe ich in Absprache mit meinem Ex-Mann das ein bisschen früher beendet. Aus 2 Wochen waren es dann 11 Tage, glaube ich. Und ich habe gesagt, ich würde die Kinder gern früher abholen. Habe natürlich nicht gesagt, dass ich ein komisches Bauchgefühl habe und dass ich ihm das nicht zutraue, sondern habe gesagt, ja, dann haben sie ein bisschen länger Zeit, sich vorzubereiten auf die Schule. Das ist mir alles ein bisschen zu eng aufeinander. Sonntag die Kinder abholen und Montag in die Schule, das passt irgendwie nicht. Es gibt noch ein bisschen zu tun, die sollen erst mal ankommen. Alles klar, ich habe die Kinder abgeholt bei ihm in dem Ort. Eine Stunde entfernt und habe meinen Augen fast nicht getraut. Beide Kinder waren krank, beide hatten Fieber. Der Große hatte eine Bindehautentzündung, der Kleine, ich weiß gar nicht mehr, was da alles mitgespielt hat. Die sahen auf jeden Fall sehr blass aus und es dauerte nicht lang im Auto, bis mir beide erzählt haben, wie diese 11 Tage liefen. Und zwar hat der Große in 11 Tagen, es war jeweils über 30 Grad, hat er einmal geduscht, der Kleine gar nicht. Sie haben die Nacht zum Tage gemacht, haben bis in die Nacht hinein gezockt. Fortnite, was schon immer ein ganz großes Thema war. Der Große war 11, der Kleine war damals 6. Alter. Also mit beiden bis in die Nacht Fortnite gezockt. Und Zähne geputzt hat keiner von ihnen jemals. Sie waren auch einmal draußen scheinbar oder einmal am Tag ein bisschen Basketball spielen. Der Papa hatte Höhen und Tiefen. Mal hat er geweint, mal hat er gesagt, er ist froh, dass die endlich weg sind. Die waren eh blöd und er ist erleichtert und froh. Und dann gab es wieder einen Zusammenbruch und meine Kinder konnten das zu dem Zeitpunkt so überhaupt nicht einschätzen. Mit dem Großen hat er dann noch einen Horrorfilm gesehen. Das hat mir der Kleine im Auto erzählt, in der Stunde nach Hause fahren. Und also da lief alles genau so, wie ich es nicht wollte. Und ich habe dann für mich entschieden, das geht so definitiv nicht mehr. Hier wird ein Schlussstrich gezogen. Ich habe recht schnell dem Jugendamt Bescheid gesagt und ich habe ihm geschrieben, dass das so für mich nicht mehr geht. Er kann die Kinder jederzeit sehen. Er kann sie stundenweise hier abholen, mit ihnen auf den Sportplatz gehen, mit ihnen ins Kino gehen oder auf den Indoor-Spielplatz oder whatever, außerhalb meiner 4 Wände natürlich. Stundenweise, jederzeit in Absprache mit mir. Aber Wochenende und Feiertage und Ferien wird es aus diesen Gründen definitiv nicht mehr geben.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Hätte er ja drauf klagen können. Hat er das versucht? Nee.
Zu keinem Zeitpunkt. Er hat natürlich keinerlei Einsicht gezeigt und hat gemeint, es sei alles komplett übertrieben. Er hat nur den Trailer mit ihm geschaut von dem Horrorfilm und es würde alles jetzt nicht so stimmen und wäre total übertrieben. Und er im Nachhinein bis heute sagt er, nur weil ich einmal nicht erinnert habe, dass sie ihre Unterhosen wechseln sollen. Ja.
Ja, das ist natürlich harter Tobak. Ich glaube, da würde bei jeder Mama die Nackenhaare hochstehen oder auch bei jedem Papa, wenn das andersrum so läuft. Ich kenne durchaus nämlich auch Mütter, die nicht so geeignet sind, ihre Kinder mehrere Tage zu betreuen. Aber jetzt hast du ja gesagt, Petra, du konntest deinen Beruf nach der Elternzeit, also Krankenschwester, ja wieder ausüben, weil es eben diese regelmäßigen Umgänge gab, weil er alle 14 Tage die Wochenenden möglich gemacht hat, dass du auch die Wochenenddienste machen konntest. Wie sah es denn jetzt aus? Jetzt stand ja doch ein beruflicher Wechsel an oder wie konntest du das Problem jetzt
auch? Ja, ich war jetzt in der letzten Zeit, bevor die Umgänge abgebrochen wurden, sowieso unglücklich in meinem Job, den ich damals 3 Jahre hatte und es war klar, die Wochenenden müssen weg. Und ich hatte ein gutes Jobangebot, habe dann gekündigt und die 3 Monate Kündigungsfrist mit Nachbarin überbrückt und mit Beaufsichtigung anderer Personen oder nur den Kleinen zur Nachbarin am Wochenende gegeben zum Übernachten und nur den Großen alleine gelassen zu Hause. Der war dann schon sehr vernünftig und die wussten immer, im Haus ist immer jemand, bei dem sie klingeln können. Ich war jederzeit erreichbar telefonisch und so haben wir uns irgendwie durchgehangelt. Ein paar Mal habe ich mich krank gemeldet, wenn ich gemerkt habe, die Stimmung zu Hause, das läuft heute definitiv nicht gut, das kann ich heute nicht bringen zum Arbeiten. Dann habe ich mich auch mal krank gemeldet und so sind dann diese 3 Monate vergangen. Und jetzt habe ich einen Job angenommen, bei dem ich von Montag bis Donnerstag arbeite, ohne Wochenenden, ohne Schicht. Es ist regelmäßig von 8 bis 15 Uhr. Ich habe einen tollen Arbeitgeber, sehr verständnisvoll. Ich kann in allen Ferien frei nehmen. Ich habe die Wochenenden frei. Das war natürlich auch eine große Umstellung für uns. Ich war es gewöhnt, am Wochenende zu arbeiten und dann halt unter der Woche 2, 3 freie Tage zu haben. Meine freien Vormittage, wenn die Kinder in der Schule waren, da konnte ich dann Haushalt machen, Sport machen, meine Termine hinlegen oder einfach nur ausruhen. Und das brach dann natürlich weg. Wenn man am Wochenende nicht mehr arbeitet, muss man unter der Woche arbeiten. Das war eine große, gewaltige Umstellung, was ich gar nicht gedacht habe. Ja. Jetzt konnte ich zwar immer noch Sport machen und hatte meine freien Wochenenden, aber ich war 24/7 mit den Kindern dann in meiner Freizeit zusammen. Keine freien Vormittage mehr, wenn die Kinder in der Schule sind. Und ja, inzwischen haben wir uns gewöhnt. Ich habe im April diese neue Stelle angefangen. Es hat sich jetzt alles eingespielt und es ist gut, so wie es ist. Und der Große hat den Kontakt komplett abgebrochen zu Papa. Es gab dann nach diesem Mal noch 2 Umgänge, die richtig, richtig mies liefen. Und der Große hat gesagt, nee, der ist jetzt mit 12 so weit, dass er sieht, was da alles schief läuft. Und ja, der Papa kriegt irgendwie nichts gebacken. Hatte dann zwischendurch keinen Job und schon wieder eine Trennung, hat ihm natürlich auch Vorwürfe gemacht, dass der Halbbruder jetzt so weit wegziehen musste wegen der Trennung und dass das abgebrochen ist. Und dementsprechend reicht es halt.
Gibt es denn da Kontakt eigentlich zum Halbbruder?
In der Zeit, als das dann so schief lief in den Ferien, habe ich die Nummer rausgesucht vom Handy meines Sohnes, von der Ex-Freundin dann inzwischen und hab ihr eine Nachricht geschrieben. So und so lief das. Wir hatten in der ganzen Zeit nie Kontakt. Es gab nichts zu besprechen. Es lief alles optimal. Ich hatte das Gefühl, sie will sich da so raushalten und habe mich zurückgenommen. Mhm. Es gab für mich nichts zu besprechen, weil alles perfekt war. Und hab ihr dann eine Nachricht geschrieben und hab ihr geschrieben, entweder du beantwortest es jetzt oder wenn du keinerlei Kontakt willst, ist es für mich okay, dann war das meine letzte Nachricht. Und dann kam irgendwie große, große Erleichterung. Sie hat auch mit sich gekämpft, mit mir Kontakt aufzunehmen. Sie war sich aber nicht sicher, ob ich das möchte. Und so haben wir dann alles Mögliche herausgefunden, nämlich, dass sie so tickt wie ich und alles kompensiert hat und dass ihre Beziehung mit ihm eigentlich genauso lief wie meine Beziehung mit ihm, dass er sich 0,0 verändert hat und dass das Ganze auch nur deshalb so gut lief und die Umgänge mit meinen Kindern mitunter, weil sie das alles gemacht hat.
Ja, klar. Ja. War ja irgendwie und, schon raus. War ja eigentlich schon klar eben.
Ja, tatsächlich. Und ich habe ihr gesagt, mir ist das total wichtig mit den Kindern, dass die regelmäßig Kontakt haben, weil sie hat auch keine Umgänge mehr mit ihm gehabt und ist weit weggezogen. Viele, viele Kilometer, viele hunderte Kilometer. Und ihr war es dann genauso wichtig. Sie hat gesagt, es tut mir so leid, ich konnte mich nicht mal von den Kindern verabschieden. Das war bei ihr auch von heute auf morgen. Diesmal war der Umgang mit meinen Kindern noch alles harmonisch, so schien es. Und beim nächsten Mal war sie schon weg über alle Berge. Sie konnte sich nicht verabschieden und litt genauso drunter wie ich. Und hat gemeint, sie will auf jeden Fall Kontakt. Sie will, dass die Kinder sich regelmäßig sehen. Und wir sind Patchwork ohne Papa. Wir haben regelmäßig Kontakt. Wir besuchen uns. Wir haben auch schon in einem Zimmer übernachtet, haben uns viel zu erzählen, viele Gemeinsamkeiten, haben auch mit den Kindern alles aufgearbeitet, was da schief lief, haben die Intrigen gemerkt, die er gesponnen hat, sodass wir gar nicht auf die Idee gekommen sind, miteinander Kontakt aufzunehmen. Das hat er wirklich sehr geschickt gemacht.
Ich kann mir das Muster schon sehr gut vorstellen.
Ja, und wir ticken relativ gleich. Sie ist zwar 10 Jahre jünger wie ich, aber wir haben sehr, sehr viel gemeinsam und haben sogar einmal Weihnachten zusammen gefeiert. Sie, ich und unsere Kinder. Und haben 6 Tage bei ihnen in der kleinen Wohnung verbracht. Und es war das schönste Weihnachten, das ich mir vorstellen kann. Ganz entspannt, ganz gemütlich, mit viel Liebe und Harmonie und Reden. Und wir sind uns absolut einig. Also wir sind echt ein Dreamteam als Mamas. Wir funktionieren super zusammen und haben Kontakt, ja, regelmäßig.
Ja, das ist doch mega, oder? So stellt man sich das vor.
Das läuft wirklich gut. Bei ihr gibt's begleitete Umgänge.
Also durchs Jugendamt begleitet dann, ne?
Ganz genau. Weil die hatten dann zwischendurch 1 Jahr lang gar keinen Kontakt miteinander. Also mein Ex-Mann und das Baby damals. Damals war er noch ein Baby. Und dementsprechend.
Wie alt ist das jetzt?
Der ist im März 2 geworden. Also wird schon wieder bald 3. Ja, und wird sehr geliebt.
Wie geht's jetzt deinem Jüngeren? Also der Ältere, hast du gesagt, ja, ab einem gewissen Alter kriegen die ja schon recht viel mit. Aber dein Jüngerer, der ja erst, du hast ja am Anfang erzählt, dass er auch unbedingt mit wollte zu Papa, weil der Große geht zu Papa. Der hat das jetzt aber auch alles so verstanden. Oder hast du da schon was so im Altersunterschied gemerkt, dass es was beim Großen mehr angekommen ist, was beim Kleinen weniger angekommen ist?
Also der Große und ich, wir haben sehr viel kommuniziert und er redet zum Glück offen mit mir und hat es für sich so sortiert, dass der Papa halt auch viel kaputt gemacht hat. Er hat gesehen, wie ich gelitten habe, weil mal wieder kein Unterhalt reingekommen ist und was ich da alles mit zu tun hatte und meine Zusammenbrüche. Selbst nach 7 Jahren ist man davor nicht geschützt. Und er, also der Papa hat ihm dann auch Nachrichten aufs Handy geschrieben, mit Chatverläufen mit seiner, wie gesagt, der Ex-Partnerin und hat dann dazu geschrieben, schau sie dir an, so ticken die Frauen und merk dir das und irgendwann wirst du mich brauchen und irgendwann kommst du in das Alter, wo deine Mama dich auch ankotzen wird und wenn du feststellst, wie die tickt und glaubt kein Wort und hat da ganz schön manipuliert und damit auch viel kaputt gemacht. Und dementsprechend will der Große, der beantwortet weder Nachrichten, beantwortet keine Anrufe. Er stand auch schon mal bei uns vor der Tür ungefragt. Er will ihn nicht sehen. Der Kleine wiederum hat Kontakt. Der hat es für sich anders entschieden. Der Kleine will Kontakt zu Papa. Er will nicht mit ihm nach Hause, aber so eine Unternehmung mal ins Kino, da ist er nicht abgeneigt. Es kommt tatsächlich alle paar Monate mal vor, dass der Papa ihn abholt und mit ihm ins Kino geht und dann darf er sich alles aussuchen, den Film, was er essen, was er trinken will, wird nach dem Kino wieder nach Hause geführt, kriegt noch ein paar Scheinchen in die Hand und das war's. Also der hat es für sich anders einsortiert als der Große. Der Große kann das zwar überhaupt nicht verstehen, warum der so entscheidet, aber da habe ich den Kleinen auch immer bestärkt.
Ja, der wird ja älter, der wird ja auch irgendwann für sich vielleicht nochmal da.
Vielleicht wird der Papa aber auch mal ein bisschen erwachsener.
Ja, nein, eher nicht.
Ja, warum? Ich nehme ich doch einfach mit hier, was ich kriegen kann und gut.
Ja, für blaue M&Ms jetzt und Kino ist einiges drin.
Ja, ist klar. Und hoffentlich der richtigen FSK-Einordnung.
Ja, wir suchen den Film immer vorher aus.
Sehr gut, sehr gut. Jetzt hast du gesagt, er steckt ihm auch ein paar Scheinchen zu, hast aber kurz vorher anklingen lassen, dass auch Unterhalt eine Schwierigkeit war. Und da ich ja Petra, wie gesagt, schon länger und immer regelmäßig auch bei Social Media mitbekomme oder auch in der Facebook-Gruppe Gut Alleinerziehend, weiß ich, dass da beim Unterhalt er auch nicht so hinterher war und dich auch in schon teilweise sehr brenzlige Situationen gebracht hat.
Richtig, ja, das war, ist noch gar nicht lang her. Da hat er den Job gewechselt. Bei ihm wird's eh vom Gehalt gepfändet. Dementsprechend läuft es eigentlich regelmäßig und immer die gleiche Summe. Und es läuft sowieso über die Beistandschaft. Dementsprechend ist das auch Geld, mit dem ich haushalten muss. Nur deswegen kann ich 50% arbeiten. und kann für die Kinder da sein. Das ist schon eine gewaltige Summe. Wenn die wegbricht, kann ich das nicht einfach so mal kompensieren über lange Zeit, schon gar nicht. Und wie gesagt, dieses Jahr hat er den Job gewechselt und sollte dann einen Monat einfach so überweisen, bis die neue Pfändung dann beim neuen Arbeitgeber durch die Beistandschaft hinterlegt wird. Und das hat er einfach nicht getan. Und mir fehlten dann in dem Monat, ich habe das am 4. gemerkt, da hat sich mal wieder mein Bauchgefühl gemeldet und ich habe ihm dann geschrieben, ob er alles so wie verabredet gemacht hat. Und dann schrieb er, nö, er konnte nicht mal die ganze Miete zahlen, er verdient jetzt weniger wegen dem Firmenwagen, dem neuen Mercedes-Benz, niegelnagelneu Firmenwagen. dementsprechend kriegt er jetzt weniger Gehalt und konnte schon die ganze Miete nicht zahlen, dementsprechend ist Unterhalt nicht drin. Ich soll gucken, wo ich das herkriege, ich soll Unterhaltsvorschuss beantragen. Jo.
Toll.
Kurz vor Ostern habe ich dann...
Aber du hast ja einen Titel, also da wird er ja hoffentlich für bezahlt.
Ja, ich habe dann die Beistandschaft angerufen und die hat gesagt, ja, können Sie das nicht kompensieren? Nee, eigentlich nicht. Und ich habe ja eben deshalb...
Als ob das die Aufgabe wäre.
Ja, ich habe ja einen Titel und ich habe die Beistandschaft und...
Die Beistandschaft.
Ja, und die Beistandschaft sagte mir dann, ja, jetzt ist ja erstmal Ostern und übrigens können Sie in diesem laufenden Monat sowieso keinen Unterhaltsvorschuss beantragen, weil er könnte ja noch bis zum letzten des Monats irgendwas überweisen. Das ist dann zu viel Kuddelmuddel, das alles dann... aufzuteilen und dementsprechend kann ich das sowieso erst nächsten Monat machen. Diesen Monat muss es halt irgendwie gehen mit einer sehr hohen dreistelligen Summe, die mir fehlte.
Ja, aber gerade wenn du einen Titel hast, ne? Aber ganz ehrlich, mit einem Titel, den du hast, der muss ja eigentlich sofort vollstreckbar
sein. Ja, aber sie war da sehr behutsam mit ihm und er zahlt doch immer regelmäßig und er ist doch immer bemüht um die Mitarbeit und er hat auch jedes Mal als diese Corona-Extra-Zahlungen kamen, hat er darauf verzichtet.
Wo das denn, wenn es gefändet wird?
Ja.
Was tut er denn da?
Aber ja, er gibt sich doch so viel Mühe und er kann ja auch nicht mehr als. Und es ist halt eng und der Selbstbehalt ist nicht hoch und der Arme. Es geht mir schon viel in die Richtung. Und er ist ja so bemüht. Und jetzt muss es halt mal gehen.
Und ging das dann auch? Oder wie hast du es geschafft?
Ja, es ging, aber mit Nervenzusammenbruch, Panikattacke und schlecht. So ging es dann. Also wie gesagt, Unterhaltsvorschuss konnte ich scheinbar nicht beantragen. Das wollten die im laufenden Monat nicht annehmen. Mein Konto war auf null. Die Rechnungen waren zwar soweit alle gezahlt, die Miete immerhin. Das war die große Sorge meiner Kinder, dass wir obdachlos werden. Und ich hatte dann eine hohe dreistellige Kfz-Rechnung, weil mein Anlasser kaputt war. Das Landschulheim des Großen mit 300 Euro stand noch da zum Überweisen und Konto auf null. Und die Nachzahlung für die Nebenkosten kam auch noch in dreistelliger Höhe. Und das war erstmal ein Berg, den ich nicht bewältigen konnte. Großer Zusammenbruch. Dann habe ich gesagt, bei der Beistandschaft, okay, ich kann Unterhaltsvorschuss nicht beantragen. Was kann ich jetzt notfallmäßig tun, damit ich jetzt Essen kaufen kann. Nö, da gibt's nix, sie wüsste jetzt nix, keine Ahnung, müsste ich mich mal ans Jobcenter wenden. Dann bin ich heulend vorm Jobcenter gestanden und da eigentlich alles mit Termin geht, habe ich gewartet, bis da eine nette Dame die Tür aufgemacht hat, um jemand anderen rauszubegleiten und habe mir die dann gekrallt und letztendlich stand ich mit zwei sehr, sehr netten, sehr bemühten Damen vom Jobcenter vor der Eingangstür, die mit mir überlegt haben, wie so eine Sofortmaßnahme aussehen könnte und wie ich irgendwie zu Geld kommen könnte. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass das eigentlich nur über so einen Bürgergeldantrag geht, der einfach notwendig ist, dass sie mir jetzt diese Essensgutscheine geben können. Und egal, ob der dann abgelehnt wird oder nicht, das Geld holen sie sich dann natürlich wieder. Aber erstmal können sie mir Essensgutscheine mitgeben, 4x50 Euro jeweils für diesen Monat. dass ich wenigstens Lebensmittel kaufen kann. Mhm. Und ich wollte mir auch, mir haben alle möglichen Freunde angeboten, leih dir was bei uns. Aber ganz ehrlich, egal welche Summe ich mir geliehen hätte, ich muss immer alles zurückzahlen. Also wollte ich das natürlich meinen Freunden erstens nicht zumuten, weil die können nichts dafür. Ich weiß, die sind auch nicht Millionäre und die müssten dann auch auf irgendwas anderes verzichten, um mir das Geld zu borgen. Und ich muss es ja dann wieder zurückzahlen. Dementsprechend war das vom Jobcenter von Fremden erstmal anzunehmen für mich die einzige Lösung. Und wir sind dann mit dem ersten Essensgutschein bei Aldi gewesen. Mein Sohn hat fleißig in den Taschenrechner getippt, weil wir ja eben 4x50 € hatten. Und wenn es mehr sind wie 50 €, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man zahlt es bar drauf. Das wollten wir natürlich vermeiden, weil Bargeld hatte man nicht wirklich. Oder man zapft einen zweiten Gutschein an. Wenn da aber dann nur 10 € weg sind, ist der futsch.
Ah, okay.
Nicht im Ernst.
Das ging dann noch alles. Es war kurz unangenehm an der Kasse. Mein Sohn sagte dann am Ende, Mama, irgendwie war das peinlich, aber irgendwie auch witzig. Da konnte man noch ganz gut damit umgehen. Und dann war kurz vor Ostern und ich habe entschlossen zu meinem normalen Laden, wo ich immer einkaufen gehe und wo ich bekannt bin, mit den Essensgutscheinen hinzugehen und hatte vor, 2 Essensgutscheine für Ostern zu investieren. 100 € hatte ich geplant für den Einkauf, was ja auch nicht viel ist für 3 über die Feiertage.
Ja.
Und habe gedacht, komm, die Kinder lässt du es jetzt nicht spüren. Die Ostergeschenke hatte ich eh schon zurückgeschickt. Das habe ich mit dem Großen ganz klar kommuniziert. Mehr als Süßigkeiten ist nicht drin. Und es warteten ja noch Geschenke von Oma und so weiter. Dementsprechend hatte ich auch kein schlechtes Gewissen. Es gab definitiv nichts Materielles, kein Buch, keine Kleidung, kein Spielzeug, gar nichts von meiner Seite. Und genau, und dann, wo war ich jetzt stehen geblieben?
Dass du in den Laden gehen wolltest.
Genau, auf dem Essensgutschein stand in jedem Lebensmittelladen außer bla bla bla. Da wurden dann 3 Lebensmittelläden aufgezählt, in denen die Gutscheine nicht gültig sind. Ich war mir meiner Sache sicher. Dieser stand eben nicht dabei bei den 3 genannten. Es ist ein Lebensmittelladen, er ist in unserem Landkreis, so wie es da steht, also habe ich den Wagen vollgepackt. An der Kasse war ich alleine, ich habe mir extra eine Kasse ausgesucht, wo keiner hinter mir war und habe der Dame gesagt, passen Sie auf, ich habe hier Lebensmittelgutscheine, das Ganze ist endlos peinlich und unangenehm für mich, bitte machen Sie es so, dass keiner es mitbekommt. Sie war dann sehr diskret und meinte, sie kennt sich tatsächlich nicht damit aus, aber sie versucht es so zu tun und sich Hilfe zu holen und Rat, dass es keiner es mitbekommt. Eine kam dazu, die sagte, nö, die Gutscheine sind hier nicht gültig, habe ich noch nie gesehen, kenne ich nicht, geht nicht. Dann wurde ich schon ein bisschen angespannter. Hinter mir wurde die Schlange schon etwas länger, die scharrten schon mit den Hufen, es dauerte und dauerte. Eine zweite wurde dazu gerufen. Und es war, ich habe gemerkt, jetzt füllen sich meine Augen. Es war endlos unangenehm und peinlich, weil es eben auch mein Stammladen war. Ich kannte die alle und ich kannte auch ein paar aus der Schlange hinter mir. Mhm. Und dass ich in diese Situation gebracht werde, ich habe mir immer in meinem Kopf gesagt, nein, Petra, du musst dich nicht schämen. Er sollte sich schämen. Du kannst nichts dafür. Ja. Er muss sich schämen.
Aber er ist nicht derjenige, der da steht. Ne? Du bist diejenige,
und die nachdem da steht. Die dritte dann geholt wurde an die Kasse und mir sagte, dass dieser Gutschein nicht möglich ist anzunehmen, weil sie keine Kooperation mit dem Jobcenter haben, da war ich dann wirklich am Ende meiner Nerven. Ich habe dann nur gesagt, jetzt nehmen, es ist so peinlich. Ich schäme mich im Endeffekt für meine Wortwahl. Ich habe gesagt, nehmen Sie jetzt einfach diesen fucking Gutschein an. Hier steht in diesem Landkreis und Sie sind nicht diese 3 genannten Läden, die da draufstehen. Es ist mir egal. Bitte hören Sie auf damit und nehmen Sie jetzt einfach diesen Gutschein an. Ich war echt am Ende. Und sie sagte, es tut mir leid, wir haben keine Kooperation, die können alles Mögliche schreiben, wir können diesen Gutschein nicht annehmen. Und ich habe diesen vollgefüllten Wagen, mir ging es natürlich auch um die Zeit, ich habe mir damals die Hacken abgerannt, ich musste dahin, ich musste dahin, ich musste da Antrag, da Kopie. Die Kinder waren zum Glück super, aber auch dieser Einkaufswagen hat mich so viel Zeit gekostet, den zu füllen und dann unverrichteter Dinge mit nichts zu essen rauszugehen. Es war endlos peinlich und unangenehm und war so frustrierend und ich habe dann, glaube ich, gesagt, fuck you, schöne Ostern. Und bin gegangen, habe diesen Wagen in die Mitte des Ladens geschoben und bin raus ins Auto. Habe dann festgestellt, dass ich mein Handy im Wagen vergessen habe, musste mit Tränen nochmal reingehen. Die kam mir schon entgegen mit meinem Handy in der Hand. Ich musste gar nichts reden. Bin dann raus, habe gemerkt, Mist, die Einkaufsgutscheine liegen noch an der Kasse. Oh, also musste ich nochmal reingehen. Oh, es war so unangenehm. Und sagen, es tut mir furchtbar leid für meinen Auftritt. Ich bin einfach verzweifelt. Bitte geben Sie mir einfach jetzt die Gutscheine. Die brauche ich für den nächsten Laden, für den weiteren Monat. Und saß dann heulend im Auto. Ich konnte nicht fahren, ich konnte nicht nach Hause, ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte eine Panikattacke, ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Und dann klopfte es an meine Scheibe und eine der Verkäuferinnen kam zu mir und sagte, hey, die Chefin hat es gerade alles mitgekriegt. Du bist ja Stammkundin, sie wusste nicht, dass du das bist. Sie bittet dich, durch den Hintereingang reinzukommen, dass ihr das klären könnt, wie man die Situation lösen konnte. Und ich habe gesagt, ich komme auf gar keinen Fall, werde ich jemals in meinem Leben diesen Laden wieder betreten. Es ist so peinlich. Ich habe mich so aufgeführt, wie ich mich niemals aufführen würde. Ich habe Dinge gesagt, die ich nicht gedacht habe, dass die jemals aus meinem Mund kommen würden. In einem Einkaufsladen und dementsprechend kann ich definitiv nicht mitgehen. Sie hat mich dann ewig lang überredet und die Chefin und ich haben dann den Kompromiss gefunden, dass sie mir den kompletten Einkaufswagen jetzt abrechnet mit dem Gutschein. Sie weiß nicht, ob sie das Geld bekommt. Sie versuchen es mit dem Jobcenter zu verrechnen. Wenn nicht, muss sie sich halt an mich wenden. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt diesen kompletten Einkauf mitnehmen. Und ich habe auch nie wieder was von ihnen gehört. Irgendwie muss das dann geklappt haben mit dem Verrechnen. Und ich war 2 Monate nicht mehr da. Ich bin 2 Monate in andere Läden gegangen oder habe meine Kinder ganz alleine reingeschickt und habe gesagt, ihr müsst es jetzt mal üben und habe draußen im Auto gewartet. Jetzt geht's wieder.
Oh Mann, was eine Geschichte. Boah. Wahnsinn.
Und das und alles läuft nur, das alles ja, nur, weil so ein Sack da steht und sich denkt, nö, also diesen Monat mal nicht. Ich habe mich halt dafür entschieden, weniger Geld zu verdienen. Ja, dann machen wir das halt mal
nicht. Also ich würde das gerne mal Revue passieren lassen. Weißt du, also ist es ja nicht so, als hätte er vorher schon gesagt, du hör mal, diesen Monat geht nicht. Sondern dir ist es aufgefallen und du hast ihn angesprochen und er sagt so einfach, so als wäre es das Normalste von der Welt. Unterhalt, sorry, ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ja. Richtig. Das finde ich schon mal den ersten Knackpunkt. Und jetzt habe ich hier mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, als du geredet hast. Das heißt, du hast ja sowieso das alles über die Beistandschaft laufen. Das heißt, auch diese Pfändung, nehme ich an, ist über die Beistandschaft.
Richtig.
Läuft das, ne? Das heißt, du hast da auch nicht selbst irgendwie ein Amtsgericht oder irgendwas angerufen.
Nein.
Sondern das hast du an die abgegeben, die sollen sich um den Unterhalt kümmern und gut ist.
Genau. Da musste ich ja schon genug Unterlagen ausfüllen, weil das läuft ja alles übers Gericht. Dementsprechend 100.000 Anträge wieder komplett nackig machen, Einkommen nachweisen, Ausgaben nachweisen.
Ja, das ist schon krass. Und was ich jetzt so bezeichnend fand an der Situation, also du hast ja einfach versucht, alle Mittel, die einem zur Verfügung stehen, und es heißt ja immer so schön, wir hätten ja so ein tolles soziales Netz in Deutschland und keiner muss auf der Straße landen etc. pp., habe ich alles schon gehört. Und jetzt ist es aber so bezeichnend, erstmal wie dein Ex in diese Situation reingegangen ist, nämlich hier kannst mich mal, ja, als wäre es überhaupt keine, überhaupt nicht, also als wäre Unterhalt nice to have. Ja, nicht bindend, danke. Jetzt ist es aber so, und das merke ich auch gerade, dass das ein Normal ist. Also 50% zahlen ja gar keinen Unterhalt und das können nicht alle Menschen sein mit Selbstbehalt oder Mangelfallberechnung. Und 25 zu wenig. Und jetzt bist du da als nächsten Step in dieses Jobcenter rein. Ich frage mich, also das ist ja kein Einzelfall. Ja, ich frage mich tatsächlich, warum das, also seitdem ich alleinerziehend bin, ich fange vorne an, denkt man ja immer, alles ist gut geregelt und regelmäßig komme ich auch an so Punkte, wo du jetzt gestanden hast, also jetzt nicht ganz so krass wie bei dir, aber auch so rechtliche Geschichten, wo man sich erstmal informiert, wo man versucht, die nächstbeste Lösung zu finden und dann frage ich mich jedes Mal, bin ich die Erste? Bin ich die Erste auf diesem Planeten, die dieses Problem hat? Und da, also wenn du jetzt sagst, du warst da im Jobcenter und zwei Frauen haben mal so zum ersten Mal überlegt, was man in so einem Fall tun könnte, denke ich mir, geht's noch.
Ja, es fehlt komplett so ein es gibt kein Auffangbecken. Du musst selber rausfinden und auf Zack sein und rumrennen. Ja, genau. Ja. Es kann nicht mal die und von überlegen. Der Beistandschaft wusste irgendwas von der Soforthilfe. Das hat mir eine Bekannte geschrieben, dass sie mal was gehört hat, da gibt's eine Soforthilfe, wenn das so und so eintrifft. Aha. Die von der Beistandschaft wusste nichts. Und die Beistandschaft sitzt Tür an Tür mit der Unterhaltsvorschussdame und die wissen aber nichts voneinander. Die braucht nochmal komplett meine Unterlagen.
Statt, dass man es einmal kurz unter der Tür durchschiebt.
Es ist Wahnsinn, es ist einfach Wahnsinn.
Das ist krass. Ja, aber das erlebe
ich. Und ich habe jetzt ein leeres Konto und nichts zum Essen.
Ja. Ja, ich
und die sagt, diesen Monat können sie keinen Unterhaltsvorschuss beantragen.
Ja, ich bekomme das ja mit durch eine Rechtsanwältin, die sich ja sehr, sehr gut auskennt. Das ist ja die Birte Strack, mit der wir ja auch schon diese Doppelfolge gemacht haben mit den tollen Antworten auch, die sehr gut angekommen ist. Und sie sagt auch, es gibt Möglichkeiten, gewisse Dinge zu beantragen oder zu bekommen, von denen teilweise die zuständigen Behörden nichts wissen. Und sie ist zum Beispiel auch hat sie uns ja auch erzählt, eine der wenigen, die diesen Betreuungsunterhalt, Trennungsunterhalt regelmäßig durchbekommt, wovon andere irgendwie, also das schien bei ihr im Landkreis da auch eher so ein, kennen wir nicht, ja. Also es ist faszinierend. Und jetzt noch meine Frage an dich, Petra. Jetzt ist dir da ja einen Monat Unterhalt weggebrochen. Hast du den denn dann rückwirkend wieder zurückbekommen? Natürlich.
Nein, natürlich nicht. Da habe ich dann doch Unterhaltsvorschuss beantragt. Das ist ja aber viel weniger wie der Unterhalt, den ich normalerweise von ihm bekomme. Ja. Und jetzt läuft das alles so überlappend. Ich habe dann auch Wohngeld beantragt. Ich habe dementsprechend dann auch Bildungs- und Teilhabe beantragt. Und was habe ich noch beantragt? Noch irgendwas. Und es dauerte dann auch 3 Monate. Mhm. Kinderzuschlag, genau. Das war dann auch, ich glaube, 30 Seiten kopiert, 3 Bögen ausgefüllt für mich und jeweils die Kinder, ich glaube 4-seitig und letztendlich kam 28 Euro raus, befristet, also genehmigt ab März, glaube ich, und befristet bis Ernst. Juli, dann bitte nochmal alles einreichen und dann rechnen wir weiter. Bis das alles genehmigt wurde und ich das Geld auf dem Konto habe, lief die Frist eigentlich schon aus. Und ich hätte gleich relativ schnell wieder alles einreichen müssen, um zu gucken, ob mir diese 28 Euro zustehen.
Ich glaube, es ist billiger, die Berechnenden zu kündigen und einfach Soforthilfen zu geben.
Ja, es ist einfach nur Wahnsinn. Also Wohngeld dauerte 3 Monate und dann kam alles so gestückelt. Ich hatte gar keinen Überblick mehr über mein Konto. Ich wusste nicht mehr, wann geht was ein. An da kommt Unterhaltsvorschuss peu à peu, da kommt ein bisschen Wohngeld, da kommt ein bisschen die Monatskarte des Sohnes, da kommt hier eine Summe, keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ah, okay, Jeden Monat kamen 10 verschiedene Eingänge. Ich hatte keine Ahnung, wann muss ich mit welchem Geld oder kann ich mit welchem Geld rechnen? Keinerlei Überblick.
Aber das heißt, dein Ex hat sich jetzt komplett aus dem Unterhalt verabschiedet und du bist jetzt weiterhin auf Unterhaltsvorschuss oder wie läuft das?
Jetzt ist die Pfändung durchs Gericht wieder durch. Die Umstandschaft hat es jetzt in die Wege geleitet und jetzt läuft es beim neuen Arbeitgeber ganz normal weiter. Bis sich das einspielt, kriege ich noch Unterhaltsvorschuss. Und wenn die sehen, er zahlt regelmäßig, kriege ich das, was über den Unterhaltsvorschuss hinausgeht, kriege ich dann nochmal extra aufs Konto überwiesen, bis die dann sehen, das läuft und seine Schulden beim Job, also bei der Unterhaltsvorschussstelle abgezahlt sind. Und dann kriege ich rein von ihm Momentan sind es 4 verschiedene Posten. Unterhaltsvorschuss eines Kind, Unterhaltsvorschuss anderes Kind, Unterhalt von ihm über den Unterhaltsvorschuss hinaus, das eine Kind, das andere Kind. Wenn ich irgendwas nachweisen muss, sind es 4 Posten an Unterhalt. Da blickt keiner mehr durch.
Mhm. Wahnsinn. Und dennoch erzählst du das hier so fast schon mit einem Lächeln in den Augen, was ich unglaublich faszinierend finde, Petra, wie du das hier in Geschichtsform im Podcast erzählst. Aber das hat doch auch was mit dir gemacht, oder?
Ja, und mit den Kindern auch, muss ich sagen. Also nach 6 Jahren Trennung nochmal an so einem Punkt zu stehen und so am Boden zu sein, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Und ich muss sagen, die ganzen Preise sind schon auch mein Knackpunkt. Der Sprit ist teuer, die Lebensmittel merke ich enorm. Und mit meinen 50, mir ist es einfach wichtig, wenn ich das hier schon alleine stemmen muss mit den Kindern, dann will ich auch Zeit mit ihnen haben. Ich will nicht 100% arbeiten. Ich habe 2 Schulkinder, ich möchte für sie da sein. Und Zeit ist mir wichtiger als Geld. Dementsprechend 50%. Das kann ja jeder für sich anders für sich sortieren. Ich mache keinem einen Vorwurf, wer 100% arbeitet und es für sich anders sortiert. Ich für mich habe das so entschieden. Da kann ich mit meinem Bauchgefühl mit. Ich arbeite, kriege mein Geld und hoffe halt jeden Monat auf Unterhalt von ihm. Ohne den wird es schon wieder brenzlig und die Rücklagen sind halt nicht groß.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach, wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben, denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann, die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, das ist, so geht's aber sehr, sehr vielen. Ich habe gerade gestern wieder einen Bericht gesehen. Ich glaube, das war irgendeine Studie, die wieder ausgewertet wurde, dass tatsächlich Alleinerziehende, obwohl sie mehr erwerbstätig arbeiten als Mütter in Paarfamilien, mit 35% am armutsgefährdetsten sind. Das ist natürlich, das sind sehr erschreckende Zahlen. Und gerade vorhin habe ich noch eine Studie gesehen zur Erwerbstätigkeit von Frauen. Die ist in den letzten über 20 Jahren um 20% gestiegen. Und bei Männern ist es immer ungefähr um die 90%. Also die sind immer so kurz vor Vollzeit. Das ist wahrscheinlich dann so gemittelt, ne, dass viele Vollzeit machen und viele oder auch einige dann nicht. Und dann kommt man so beim Durchschnitt von 90%. Hat sich ja bei den letzten über 20 Jahren nicht verändert. Aber im Gegenzug haben Männer 1% mehr Care-Arbeit übernommen.
Alles klar.
Alles klar, ne? Braucht man keine andere Zahl mehr auf dem Tisch. Das ist das, was ich auch sehr oft mitbekomme. Also, wie gesagt, Sina und ich, wir haben ja andere Wege eingeschlagen, um diese Vereinbarkeit zu bekommen, ne, durch Selbstständigkeit. Das ist aber in deiner Branche wahrscheinlich extrem schwierig,
oder? Ja, und das, also es gab zu keinem Zeitpunkt das Verlangen danach, weil ich auch das so nicht vorgelebt bekommen habe in meiner kompletten Familie. Da geht man halt arbeiten, da ist man nicht selbstständig. Und dementsprechend habe ich da auch keinen, zu dem ich aufschauen kann und mit dem da irgendwelche Berührungspunkte wären.
Jetzt bekomme ich relativ häufig mit, das ist ja ein ziemlich frauenlastiger Beruf, also Pflege beziehungsweise auch Erzieherinnen, Lehrerinnen. Hast du denn auf der Arbeit da, als es passierte mit der Trennung, als du dann alleinerziehend wurdest, auch Rückenwind bekommen, Bestärkung bekommen? Hast du andere Alleinerziehende erlebt oder warst du die Einzige?
Das ist witzig, dass du mich das fragst, weil ja, es ist ein sehr frauendominanter Beruf, viele Mütter in der Pflege und ich Also das hat mich wirklich gebrochen, muss ich sagen. In meinem Kopf war immer, die Kinder sind das Beste, was ich je in meinem Leben geschaffen habe. Und ich liebe meine Arbeit, aber das ist der größte Stolperstein. Es lässt sich einfach nicht vereinbaren. Es ist unglaublich, wie gemein Arbeitskolleginnen sein können, die auch mal Mamas waren von kleinen Kindern. Und ich bin die, die immer am festen Wochenende gearbeitet hat, die nicht zwischendurch einspringen konnte an dem anderen Wochenende, weil da hatte ich ja die Kinder. Ja, ja, die, die immer pünktlich gehen muss, die, die immer pünktlich kam, immer pünktlich, aber halt nur pünktlich. Und ich war immer die, die nicht in den Spätdienst einspringen kann. Ich war immer die, die am Sonntag einen Frühdienst machen muss, weil sie eben keinen Mann zu Hause hat, der die Kinder ins Bett bringen kann. Sondern meine Kinder kamen um 18 Uhr nach Hause und meine Spätschicht ging bis 21 Uhr. Wenn am nächsten Tag Kindergarten oder Schule war, konnte ich nicht meinem Ex-Mann sagen, bring die Kinder um 9:30 Uhr, wenn meine Schicht zu Ende ist. Das funktioniert nicht. Ich war die, die sonntags nur Frühschicht kann. Jetzt hast du Dienst mit einer Kollegin, deren Tochter vielleicht Geburtstag hat. Und die muss dann Spätschicht machen. Und da fängt das Dilemma schon an. Es gab etliche Besprechungen wegen mir und meiner Position und meiner Unflexibilität, wie es genannt wurde. Da kam dann viel Unmut dazu. Und ich habe eigentlich dann auch oft die Arbeit der anderen in einer kürzeren Zeit machen müssen. Wie ich das schaffe, hat mich keiner gefragt. Ich war halt die, die erst um 8 angefangen hat. Die Schicht fängt normalerweise 1,5 Stunden früher an. Ich hatte dieselben Dinge zu tun wie die anderen. In 7 Stunden musste ich in 5 erledigen oder in 5,5. Und
ich hoffe, das hast du auch bezahlt bekommen.
Natürlich nicht. Es fing so peu à peu an, wie den Frosch, den man dann ins kochende Wasser wirft oder beziehungsweise der dann mit der Temperatur mitgedeiht.
Der langsam hochköchelt, ne?
Und man will ja auch genug sein. Man will den kleinen Finger reichen bei jeder Gelegenheit und man will Teil des Teams sein. Man will zeigen, ich habe da voll Bock drauf, ich will, aber ich kann halt nicht. Und
das ist diese unsichtbare Care-Arbeit. Ich habe tatsächlich auch eine Krankenschwester, die ich als Mentorin begleite. Und da ist so ein Unverständnis, weil bei ihr ging es nämlich auch mal ums Einspringen. Und da hat sie ganz klar gesagt, und das scheint so wenig Menschen bewusst zu sein, und jetzt sagst du hast noch viele Mütter, was ja noch viel schlimmer ist, dass sie sagte, wenn ich nicht zu Hause bin, dann ist da niemand bei meinen Kindern. Und die hat auch 2. Ja, das ist immer so unsichtbar, ist so als wäre das nice to have, aber nein, da sind Kinder alleine zu Hause, wenn sie nicht da ist, weil da einfach dieses zweite unsichtbare Care-Gespenst
ist. Du hast ja auch noch eine Aufsichtspflicht und solche Sachen teilweise, die ist dann egal oder was, weißt du? Lass da mal was passieren, dann bist du ja noch doppelt und dreifach dran. Nicht nur, weil dann eventuell dein Kind nicht mehr da ist, sondern auch noch, weil du auch noch dann schön vor Gericht darfst und das verantworten musst. Ja,
genau, weil du alles probierst.
Ja, das geht gar nicht. Ich meine, ich habe ja auch einige Krankenschwestern in meinem Umfeld und das ist auch da schwierig. Die eine hat auch überlegt, sich zu trennen und das hat dann zwischenzeitlich, waren die jetzt auch irgendwie getrennt. Das ging dann auch, aber eben auch nur mit viel Gerede und mit den Zeiten, dass man halt irgendwie dann andere zu anderen Zeiten halt arbeiten kann. Und die andere hat schon vor einiger Zeit in einen Springerpool gewechselt, wo sie halt aus dem Schichtdienst raus ist, ne? Und dann halt zwar ständig irgendwie auf anderen Stationen unterwegs ist, halt nicht mehr in so einem richtig festen Team ist, aber dafür halt vernünftige, geregelte Arbeitszeiten hat, ne?
Ich würde gerne noch meine schlimmste und meine schönste Situation bei der Arbeit in der Pflege als Alleinerziehende erzählen. Meine schlimmste, es waren Faschingsferien und mein Ex-Mann hat gesagt, die Kinder sind bei ihm. So war das ausgemacht. Und ich habe in der Zeit dann gearbeitet, habe meiner Chefin gesagt, pass auf, meine Kinder sind bei Papa, plan mich bitte die kompletten Ferien total flexibel, wie es dir passt. Ich kann Frühschicht, ich kann Spätschicht, plan mich jeden Tag ein, auch am Wochenende, egal welche Schicht. Hau rein mit Stunden, meine Kinder sind nicht da. Am selben Tag, er sollte sie Freitag abholen und Freitag schrieb er mir, dass diese Woche nicht zustande kommen kann. Er hat mit der Bandscheibe zu tun und das funktioniert nicht. Ich war damals so blöd ehrlich, ich hätte im Nachhinein einfach einen Krankenschein abgeben sollen. Aber ich war so verzweifelt, weil ich ja so sehr wollte und es so ungerecht fand und habe meinen Arbeitgeber angerufen und habe gesagt, es tut mir so leid, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe geheult am Telefon, Rotz und Wasser. Ich habe gesagt, ich bin gesund, meine Kinder sind gesund und doch kann ich nicht arbeiten kommen, weil er hat einfach gesagt, er kann nicht. Er holt die Kinder nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und der hat dann zwar gesagt, also es war der ganz, 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 ganz obere, der hat gesagt, ja, jetzt gucken Sie nach Ihren Kindern. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Jetzt ist es halt so, wie es ist. Und als ich dann nach einer Woche wieder zur Arbeit kam, war da schlechte Stimmung. Meine Chefin kam gleich auf mich zu und sagte, so, du hattest 18 Plusstunden, als du gegangen bist. Wegen dir mussten 3 Leute geholt werden aus dem Urlaub. Die Stimmung ist sehr schlecht. Die sind alle sehr schlecht, auf dich zu sprechen. Du kannst jetzt überlegen, wie du das wieder gut machst. Wir haben dir 3 Urlaubstage abgezogen und du bist jetzt 28 Tage im Minus. Du kannst gucken, wie du das beim Team wieder gut machst.
Das geht ja auch nicht, ne?
Im Nachhinein, ja, ne? Denke ich auch. Oh, da lief aber einiges falsch. Ja. So war die Situation. Das war mein schlimmster Albtraum damals. Im Nachhinein, ja, ich hätte einfach einen Krankenschein abgeben sollen. Was hätten sie machen können? Aber auf die Idee bin ich einfach damals nicht gekommen, weil ich so grundauf ehrlich bin und mich das so zermürbt hat und die Ungerechtigkeit. Und ich habe immer versucht, irgendwie auf Verständnis...
Ja, du ja auch rauslassen wolltest mal, ne?
Ja.
Du willst ja auch mal drüber reden.
Ja. Und ja, mich haben dann Arbeitskollegen gesehen mit den Kindern im Freibad. Wir waren ja gesund. Ich habe 2 Kinder in den Ferien. Natürlich müssen wir Dinge unternehmen. Ich kann die nicht daheim einsperren. Aber überlegt mal, was das für eine Situation war für alle Beteiligten. Es war wirklich ein Albtraum. Ja, krass. Das war meine schlimmste.
Und was war die beste Situation?
Die beste war eigentlich auch eine schlimme, die sich dann aber in eine wundervolle Freundschaft rauskristallisiert hat. Und zwar gab es mal wieder eine Teambesprechung wegen mir und meiner Unflexibilität und irgendwas mit den Wochenenden wieder, weil mein Ex-Mann 4 Wochen nach Thailand ist und gesagt hat, er ist halt mal nicht da. Und dann musste ich mal wieder den Dienstplan umwürfeln lassen und sagen, ich weiß auch nicht, ob er wiederkommt. Mhm. Hier, wir müssen reden. Und dann gab es mal wieder eine Teambesprechung und alle haben ziemlich auf mir rumgehackt. Es gab welche, die gesagt haben, hey, ich mache gern die Wochenenden, ich habe lieber unter der Woche frei. Andere haben gesagt, also das kommt für mich nicht in Frage. Also ich will auch meine freien Wochenenden. Kein Verständnis meinerseits. Eine Weile sind wir mit dir mitgegangen, aber es immer das Gleiche, immer du und immer irgendwie extra wurscht. Haben wir jetzt echt keinen Bock mehr drauf, habe ich keinen Bock mitzutragen. Es war sehr gemischt. Und dann war eine Kollegin mit bei der Besprechung und die hat dann das Wort an sich gerissen und hat gesagt, Leute, hört ihr euch eigentlich selber zu, was ihr hier redet? Hier sitzt eine Mutter, die wirklich kleine Kinder hat, die ihren Kindern ein gutes Vorbild sein will, die sich jeden Tag den Arsch aufreißt, auf Schlaf verzichtet, hierher kommt, ihre Arbeit gut macht. Es wäre so viel leichter für sie, einfach daheim zu bleiben, bei ihren Kindern und Bürgergeld zu beantragen, als sich das hier zu geben. Sie ist meine beste Freundin ab diesem Tag gewesen und eigentlich schon ein bisschen vorher, aber es war so mein einziger Lichtblick, der für mich eingesprungen ist und gesagt hat, hey, hier läuft was verkehrt, weil bis dahin dachte ich, ich bin verkehrt.
Mhm. Wahnsinn. Also, ihr seht, ihr Lieben, Petra kann unglaublich gute Geschichten erzählen und du hast ja auch das Bloggen angefangen. Wo kann man denn Sachen von dir lesen?
Ach, aus lauter Verzweiflung und weil ich nicht wusste, wohin mit mir, habe ich das Bloggen angefangen. Ich habe von der ganzen Technik und allem keine Ahnung. Ich kann einfach nur mir die Dinge von der Seele schreiben und manchmal kommt es ganz gut an. Mein Blog heißt Rapido mit 3p.home.blog. Und wer Lust hat, sich da mal ein bisschen durch meine Lebensgeschichte zu wursteln, Höhen und Tiefen mit mir durchzumachen, ist gern eingeladen zu lesen.
Super.
Und wir finden dich auch auf Instagram, nicht wahr?
Ach, ich bin eigentlich überall vertreten und sehr gerne auch in der Alleinerziehenden-Gruppe auf Facebook. Und die hat mich auch dazu inspiriert, vor über einem Jahr hier bei uns im Landkreis einen Alleinerziehenden-Treff auf die Beine zu stellen, weil es hier ländlich überhaupt nichts in die Richtung gab. Das nächste ist, glaube ich, Heilbronn, Stuttgart, die Richtung. Da gibt's regelmäßig was von irgendwelchen Einrichtungen, Caritas und so weiter. Bei uns gab es nichts. Und wir sind inzwischen so eine tolle Gruppe von ungefähr 12 Mamas, die regelmäßig kommen. Wir treffen uns einmal im Monat. Wir haben eine tolle WhatsApp-Gruppe, bauen uns gegenseitig auf. Und es ist so ein bisschen das Prinzip runtergebrochen wie auf der Facebook-Alleinerziehenden-Gruppe von der Silke. Nur im Kleinen, und wir kennen uns halt alle privat. Es ist dieses, ich habe Kummer, ich schreibe mir das kurz von der Seele, bekomme 10 Meinungen dazu. Mein Bauchgefühl sagt mir, in welche Richtung es geht. Da sind Dinge dabei, an die ich noch gar nicht gedacht habe, Lösungen, die ich nicht auf dem Schirm hatte, und so ein schönes Miteinander. Und Inspiration war eben die Gruppe von Silke, in der ich auch Teil bin und oft Rat gefunden habe.
Sehr schön. Wir verlinken natürlich alles unten drunter, sowohl Petras Blog als auch Instagram. Und auch gerne nochmal die Facebook-Gruppe Gut Alleinerziehend, die ja schon über 12.000 Damen mittlerweile beherbergt. Und in der Mixed-Gruppe haben wir 4.000 alleinerziehende Papas dabei. Auch Eltern im Wechselmodell oder Patchwork. Also da gibt's auch einen regen Austausch. Liebe Petra, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ich mag es wirklich unglaublich, dir zuzuhören. Ich hätte jetzt noch 20 Stunden länger zuhören können.
Ja,
aber
auch.
Ich muss jetzt tatsächlich meine Tochter von der Schule abholen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag und herzlichen Dank, dass du da warst, Petra.
Vielen, vielen Dank.
Ja, von mir auch.
Für euch.
Herzlichen Dank, dass du da warst. Und schreibt uns sonst auch gerne aeteampodcast@gmail.com oder auch auf Insta, das AE-Team. Alles Weitere verlinken wir unten. Und ja, war super spannend, Petra. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.